Glück.
Ja, ich will meinen Vortrag in drei Teile gliedern. Das eine nochmal über die Ursachen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Inzwischen haben wir ja nicht mehr nur eine Finanzkrise, sondern auch eine ganz große Wirtschaftskrise. Zweitens, was sind eigentlich unsere Perspektiven, unsere Forderungen? Und drittens, wie sollen denn unsere Kämpfe aussehen? Also was können wir denn tun und was bewegt sich und was zeichnet sich ab und was ist auch unsere Funktion dabei? Ich meine, inzwischen kann man das Wort Krise ja eigentlich gar nicht mehr so richtig hören. Alle haben jetzt die Krise entdeckt, nachdem sie ja im Anfang gesagt haben, naja, eigentlich nur in Amerika und in einem halben Jahr wird alles wieder vorbei sein und wir werden gestärkt aus der Krise hervorgehen. Also die ganzen Beruhigungstabletten, wo die Verfallzeit gerade mal ein paar Wochen war, inzwischen völlig klar, in Deutschland fällt das Wirtschaftswachstum um 6-7%, so stark wie in keinem anderen Land der Welt. Hängt natürlich mit dieser starken Exportorientierung zusammen. Die OECD schätzt, dass in Baden-Württemberg, wenn nicht entsprechend gegengesteuert wird, ein Drittel der Industrie unweigerlich verloren geht, nicht mehr wiederherstellbar. Mit natürlich entsprechenden Fortsetzungen in den Dienstleistungssektor rein. Was das für die Arbeitsplätze bedeutet, für die Zulieferer, für die Warenhäuser und Kaufhäuser, Einzelhandel, das vermögen wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig zu beurteilen, weil das ja praktisch so ein Schneeballsystem ist, wo sich eben der Ball nach unten dreht. Es wird noch viel aufgefangen durch die Verlängerung der Kurzarbeit. Das geht aber natürlich auch nicht ewig. Und man kann eigentlich gar nicht so richtig erkennen, wie es sich selber tragender Aufschwung wieder aussieht, der praktisch das ganze Ding wieder so zum Laufen bringt, wie es seither der Fall war. Und man muss ehrlich gesagt auch sagen, dass ein weiter so auch gar nicht unsere Perspektive sein kann. Weil wir haben nicht nur eine Finanz- und Wirtschaftskrise, wir haben gleichzeitig eine soziale Krise, wir haben eine Klimakrise. Es ist völlig klar, wir können gar nicht aus ökologischen Gründen gar nicht so weiter machen. Und wir haben ja sogar eine Welthungerkrise. Nach wie vor hungern fast 1 Milliarde Menschen trotz immensem Reichtum. Was, glaube ich, das große Drama ist, dass jetzt die herrschende Politik versucht zu sagen, ja, jetzt haben wir eine Krise und jetzt müssen wir alle gemeinsam da wieder draus rauskommen. Und sie tun so, wie wenn gar keine unterschiedlichen Interessen hier zwischen Kapital und Arbeit, zwischen den unterschiedlichen Gruppen da wären, sondern alle, die Arbeitslosen, die Arbeitenden und die Unternehmer und alle sollen das gleiche Interesse haben, wieder aus der Krise rauszukommen. Das ist natürlich schon der größte Irrtum. Und mit dieser Position tun sie schon die ideologische Vergleichsterung darüber machen, was denn diese Krise überhaupt verursacht hat. Und ich glaube, über die Ursachen muss man schon ein bisschen länger reden, sonst kann man auch nicht über eine grundlegende Therapie reden. Die Krise ist ausgebrochen an den Finanzmärkten. Das ist, glaube ich, unstrittig. Viele linke Ökonomen, auch Gewerkschafter, sagen das eigentlich schon seit Jahren, dass es nicht gut gehen kann, dass diese Blase platzen muss. Und eigentlich haben bloß die bürgerlichen Politiker und die Banker und Ökonomen daran geglaubt, dass das ewig so weitergeht. Also selbst im Volksbewusstsein war, glaube ich, klar, dass das nicht so richtig funktionieren kann. Beim ganzen Platzen dieser Blase wird die zentrale Frage inzwischen ausgeblendet, nämlich die, wo kommt eigentlich das ganze Geld her, das da auf den internationalen Kapitalmärkten jetzt verbrannt wird. Die Frage muss er mal als allererste stellen. Und in Wirklichkeit kommt das Geld von uns. Es kommt aus der Umverteilung. Wir haben praktisch in den letzten 20, 25 Jahren, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, eine gigantische Umverteilung von Einkommen und Vermögen von unten nach oben zugunsten einiger weniger, wie wir das in der Nachkriegsgeschichte in der Dimension noch nie erlebt haben. Vielleicht an zwei Zahlen. Die Wirtschaftsabteilung von Verdi schätzt ein, dass die Umverteilung zulasten der Löhne und zugunsten der Gewinne in den letzten 10 Jahren allein 500 Milliarden Euro ausgemacht hat, also eine halbe Billion, wo im Prinzip der Anteil am Zuwachs des Volkseinkommens, den die Löhne gekriegt haben, weitaus geringer war, wie das, was in die Gewinne gewandert ist. Wir haben ja auch, wir sind das einzige Industrieland der Welt, das im Übrigen Real- und Verluste hat. Also die unteren und mittleren Einkommen haben trotz Zuwachs quasi des Bruttosozialprodukts von annähernd 30% ein Minus von 3% in ihrem Geldbeutel. Auch das gab es noch nie im Übrigen in der Nachkriegsgeschichte. Selbst als im Aufschwung die Löhne nicht gestiegen sind, sondern stagniert und zum Teil sogar zurückgegangen sind, gab es auch noch nie. Drückt übrigens auch eine große Schwäche der Gewerkschaften in Deutschland aus. Ja. Also wir haben praktisch eine Umverteilung zulasten der Löhne und zugunsten der Gewinne wie noch nie. Die zweite Umverteilung, die staatlich bewusst organisiert wurde, war die über die Steuern und über die Abgaben. Also der Staat hat im Prinzip bei uns gesagt, auch in dieser neoliberalen Logik, wir müssen für das Kapital in Deutschland ganz günstige Verwertungsbedingungen schaffen, alle hierher locken, die anderen arm machen, und deswegen müssen sie in Deutschland möglichst wenig Steuern zahlen und möglichst wenig Sozialabgaben leisten. Ja. Das kann man auch an zwei Beispielen machen, die eigentlich haarsträubend sind, oder an drei von mir aus auch. Also das eine sind die Hauptsteuern für das Kapital, sind ja die Körperschaftssteuern, also Körperschaften, Aktiengesellschaften, GmbHs. Die waren noch unter Kohl 56%. Ist heute, wer weiß es, 15%. Wer von uns kann sagen, dass seine Steuern in 20 Jahren um 40% gesunken sind? Für die meisten ist das Gegenteil richtig, zumindest wenn man die Verbrauchsteuer mit einbezieht, ja, also Mehrwertsteuer. Das zweite ist der Spitzensteuersatz, also allein durch die Senkung des Spitzensteuersatzes um 10%, übrigens unter Rot-Grün, kriegt jeder Einkommensmillionär jährlich vom Finanzamt 100.000 Euro zurück. Wenn er dann wie der berühmte Herr Ackermann 11 Millionen verdient, dann kriegt er halt 1,1 Millionen zurück. Er ist ja auch so arm, man muss ihm was zurückgeben. Aber es ist eben das Dreifache von dem, was eine Verkäuferin im Jahr überhaupt verdient. Das könnte man noch mit der Erbschaftssteuer weitermachen, dass wir die niedrigste Erbschaftssteuer aller haben und Erben ja keine besondere gesellschaftliche Leistung ist. Also zumindest nicht die Millionen Erben, ja. Das sind nicht die, die es hart erarbeitet haben. Über den Weg der staatlichen Umverteilung sind in den letzten 10 Jahren auch nochmal 500 Milliarden Euro zugunsten der Reichenden und Kapitalbesitzer umverteilt worden. Das macht in der Summe allein in Deutschland 1 Billion Euro. Diese Umverteilung hat sich auch nochmal in der reichen Klasse verschoben. Das heißt, wir haben praktisch dadurch eine ungeheure Konzentration von Reichtum bekommen in ganz wenigen Händen. Und das kann man auch wieder an zwei Zahlen festmachen. Die eine ist eine ganz populäre, die wissen vielleicht alle, die 51 reichsten Männer der Welt haben mehr Geldvermögen wie die Hälfte der Weltbevölkerung in den armen Ländern. Das muss man sich mal vorstellen, 51 Leute besitzen mehr Geldvermögen als mehrere Milliarden Menschen zusammen. Ja. Und in Deutschland ist es so, dass die oberen 10% über 2/3, also über fast 70% des gesamten Geldvermögens verfügen, während praktisch 2/3 der Menschen über gar kein Geldvermögen verfügen, sondern vielleicht sogar nur eher Schulden haben. Das heißt, es sind riesige Gelder über Jahrzehnte in ganz wenigen Händen angesammelt worden. Das hat der Peter ja schon gut angedeutet. Diese Gelder wurden überwiegend nicht bei Bosch oder Daimler oder Karstadt oder sonst wo investiert, sondern sie wurden auf den internationalen Kapitalmärkten gewinnbringend angelegt. Und zwar haben die Banken und die Investmentgesellschaften und Hedgefonds und ähnliche haben gesagt, wenn ihr bei uns das Geld anlegt, in den Steueroasen in Liechtenstein oder auf den Kaimaninseln oder sonst irgendwo, dann kriegt ihr von uns 15, 20, 25% Rendite. Und sie haben dafür abenteuerliche Finanzprodukte, sogenannte innovative Finanzprodukte entwickelt, die sie zum Schluss selber nicht mehr so richtig durchschaut haben. Ne? Eigentlich abenteuerlich, dass auch die politische Klasse das zugelassen hat, weil man sieht ja, dass ein das eigentlich an den Rand des Ruins bringen kann. Auch vielleicht zwei, drei Beispiele, die das ein bisschen erklären. Das, was jetzt zum Beispiel die LBBW, die sitzt auf 100 Milliarden Derivate.